Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a fa akhraja bihi ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 16. August 2022, gleich dem 25. Mordort 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel US Biological Labs. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Antwort auf EU-Vorschlag zu JCPOA. Irans Reaktion auf haltlose Behauptung über Waffenschmuggel in Jemen. Iranische Botschaft in Armenien. 6 vermisste Iraner sind in Sicherheit. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Antwort auf EU-Vorschlag zu JCPOA. Iran legte seine schriftliche Antwort auf den von Europa vorgeschlagenen Text vor, in dem der Weg zur Wiederaufnahme der vollständigen Umsetzung des Atomabkommens JCPOA beschrieben wurde und erklärte, dass eine Einigung erzielt werde, wenn die amerikanische Reaktion realistisch und flexibel sei. Iran hat seine Meinung als Reaktion auf den jüngsten Entwurf des Wiener Abkommens, der von der Europäischen Union vorgelegt wurde, zum Ausdruck gebracht. Wie aus den Positionen des iranischen Teams hervorgeht, bestehen die Differenzen in 3 Punkten, in denen die USA in 2 Fällen ihre verbale Flexibilität zum Ausdruck brachten, diese jedoch in den Text aufgenommen werden sollte. Der 3. Punkt betreffe die Gewährleistung der Fortsetzung der JCPOA-Umsetzung, die von einer realistischen Sicht der USA abhänge, um die Position Irans zu sichern. Die erwähnten Fragen wurden bei der Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran am Montagabend ausführlich erörtert und schließlich wurden die Positionen Irans am Dienstagmorgen der Europäischen Union als Koordinatorin der Gespräche schriftlich übermittelt. Mohammad Barandi, der Berater des Verhandlungsteams der Islamischen Republik Iran, erklärte auf Twitter, Iran habe seine Bedenken geäußert, aber die Lösung der verbleibenden Probleme sei nicht so schwierig. Marandi erklärte weiter, dass die Bedenken Irans mit der Nichteinhaltung der Verpflichtungen der westlichen Parteien gegenüber dem JCPOA zusammenhingen und fügte hinzu, ich kann nicht sagen, dass eine Einigung erzielt werden wird, aber wir sind einer Einigung näher als zuvor. Die neue Verhandlungsrunde zur Aufhebung der repressiven und rechtswidrigen Sanktionen gegen Iran, die am Donnerstag, 4. August, in Wien begann, endete am Montag, den 8. August. In dieser Verhandlungsrunde wurden mehrere Vorschläge von Enrique Mora, dem Koordinator der Europäischen Union, bei den Wiener Verhandlungen gemacht. Irans Reaktion auf haltlose Behauptung über Waffenschmuggel in Jemen. Als Reaktion auf den haltlosen Vorwurf über einen angeblichen Waffenschmuggel von Bandar Abbas in den jemenitischen Hafen Hodeidah teilte das iranische Außenministerium mit, die Beschuldigung der Islamischen Republik Iran zielt nur darauf ab, die öffentliche Meinung der Völker der Region und der Welt von den Realitäten im Jemen abzulenken. Am Montag antwortete der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani auf die Frage der Journalisten bezüglich der in arabischen Medien veröffentlichten Behauptung über einen Waffenschmuggel von Bandar Abbas in den jemenitischen Hafen Hodeidah. Derartige Behauptungen sind haltlos und werden wiederholt von der Aggressorenkoalition und ihren westlichen Unterstützern inszeniert. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu, die Angreiferkoalition und ihre westlichen Unterstützer müssen für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, die sie seit mehr als 7 Jahren im Jemen begehen und die zur Tötung unschuldiger Menschen und zu großer Zerstörung der Infrastruktur des Jemen geführt haben, sowie die größte humanitäre Katastrophe des Jahrhunderts auslösten. Kanani hob hervor, die Beschuldigung der Islamischen Republik Iran zielt nur darauf ab, die öffentliche Meinung der Völker der Region und der Welt von den Realitäten der Jemen-Krise abzulenken. Er sagte außerdem, die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Menschen im Jemen ist seit Beginn des Krieges in diesem Land politischer Natur und Iran hat auch immer den friedlichen Prozess unterstützt, sowie die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine politische Lösung für diesen erbitterten Krieg und die Fortsetzung des Waffenstillstands. Kanani betonte, die Fortsetzung der feindlichen Politik und die Wiederholung fadenscheiniger Szenarien entgegen der Behauptung, den Konflikt im Jemen beenden zu wollen, wird kein neues Ergebnis zugunsten der Aggressoren bringen. Iranische Botschaft in Armenien. 6 vermisste Iraner sind in Sicherheit. Die iranische Botschaft in Armenien gab am Montagabend bekannt, dass 6 iranische Staatsbürger, deren Namen nach der jüngsten Explosion in Armenien unter den Vermissten waren, am Leben und wohlauf sind und sich derzeit in Georgien befinden. In der Mitteilung, welche die iranische Botschaft in Armenien in diesem Zusammenhang veröffentlichte, heißt es, diese Personen sind als Reisende in Armenien gewesen und wegen des fehlenden Internetzugangs auf dem Wege nach Georgien von Sonntagmorgen bis in die Abendstunden des Montags nicht mit ihren Familien in Kontakt gewesen und konnten ihre Angehörigen nicht über den genauen Zeitpunkt ihrer Reise nach Georgien informieren. Die iranische Botschaft in Erivan hat auch weitere Informationen und Bilder über die Anwesenheit dieser Iraner in Georgien erhalten. Am Sonntag kam es auf dem Somalokos-Markt im Süden der armenischen Hauptstadt Erivan zu einer großen Explosion. Laut Bekanntgabe des armenischen Ministeriums für Notsituationen wurde infolge dieser Explosion und des anschließenden Brandes auf dem Markt mindestens 6 Menschen getötet, 60 Menschen verletzt und mehr als 16 werden noch vermisst. Zuvor hatten einige Quellen das Verschwinden von mindestens 6 Iranern nach diesem Vorfall gemeldet. Das Unglück wird weiteren Quellen zufolge der Explosion eines illegalen Lagers mit Feuerwerkskörpern und einer folgenden Gasleitungsexplosion zugeschrieben. Reuters: Tanker mit iranischem Öl ist bereit, griechische Gewässer zu verlassen. Laut einem Reuters-Bericht von Montag ist der Tanker mit iranischem Öl bereit, die griechischen Gewässer zu verlassen und in Richtung Iran zu fahren, nachdem er die von den USA beschlagnahmte Ölladung umgeladen hat. Demnach wurde das Umladen dieser Ölladung am gestrigen Sonntag beendet. Zuvor teilte die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Athen am Freitagabend auf Twitter mit, die Umladung des gestohlenen iranischen Öls auf den Tanker Lana ist in griechischen Gewässern im Gange. Ali Akbar Safoui, der Geschäftsführer der iranischen Hafen- und Schifffahrtsorganisation, gab den Beginn der Umladung des beschlagnahmten iranischen Öls des Öltankers Lana in Griechenland seit vergangenen Freitag bekannt. Am 15. April 2022 beschlagnahmte Griechenland den russischen Öltanker Pegas, wurde später in Lana umbenannt, mit iranischem Öl, das entsprechend den Schifffahrtsgesetzen unter iranischer Flagge fuhr, in seinen Küstengewässern und übergab nach neuesten Berichten die Ölladung dieses Schiffes an einen amerikanischen Tanker für den Transport in die USA. Diese Aktion der griechischen Regierung führte am 25. Mai dazu, dass der Geschäftsträger des Landes in Teheran zum Außenministerium der Islamischen Republik Iran vorgeladen und gegen diese Aktion protestiert wurde. Andererseits wurde auch der Geschäftsträger der Schweiz in Abwesenheit des Botschafters dieses Landes als Interessenvertreter der USA am 27. Mai ins Außenministerium der Islamischen Republik Iran einbestellt und ihm nachdrücklich der Protest Irans gegen die anhaltende Verletzung der internationalen Gesetze und Vorschriften des Seerechts und einschlägiger internationaler Konventionen, insbesondere des Grundsatzes der Schifffahrtsfreiheit und des freien internationalen Handels durch die US-Regierung übermittelt und die sofortige Aufhebung der Beschlagnahme des Schiffes und seiner Ladung wurden gefordert. Kürzlich gab die iranische Botschaft in Athen bekannt, dass der oberste Gerichtshof Griechenlands im Berufungsgericht zugunsten Irans entschieden habe und die Umladung für die Rückgabe des gestohlenen iranischen Öls bald beginnen. Syrien. Frankreichs uneingeschränkte Rolle bei Terrorismusunterstützung geht weiter. Das syrische Außenministerium erklärte, dass die französische Regierung im Rahmen ihrer uneingeschränkten Beteiligung an der Unterstützung des Terrorismus daran gewöhnt sei, Lügen zu veröffentlichen und die öffentliche Meinung über die Situation in Syrien irrezuführen. Vor kurzem behauptete das französische Außenministerium, es verfüge über Dokumente, die belegten, dass die syrische Armee 2013 in einem der Stadtteile von Damaskus ein Verbrechen begangen habe. Laut der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a von Montag sagte eine offizielle Quelle im Außenministerium dieses Landes, dass die französische Regierung, indem sie eine umfassende Rolle im Bereich der unbegrenzten Unterstützung des Terrorismus im Krieg gegen Syrien spiele, die Hauptverantwortung für das Blutvergießen innerhalb des syrischen Volkes und die gegen dieses begangenen Verbrechen trage und dass solche Maßnahmen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien, welche eine politische und rechtliche Verantwortlichkeit erforderten. Diese offizielle Quelle des syrischen Außenministeriums erklärte weiter, dass die französische Regierung behaupte, die Menschenrechte zu verteidigen, die Geschichte dieses Landes jedoch voller Verbrechen in vielen Teilen der Welt sei. Die Geständnisse und Entschuldigungen der französischen Regierung könnten diese schwarzen Flecke in ihrer Geschichte nicht beseitigen und sie könne sich nicht durch eine Entschuldigung von der Verantwortung freimachen, hieß es weiter aus dem syrischen Außenministerium. Frankreich sei nicht qualifiziert, sich zu Werten der Gerechtigkeit und des internationalen Rechts zu äußern. Diese Quelle fügte hinzu, Frankreich sollte sehr wohl wissen, dass die Zeit der Vormundschaft über andere im Mülleimer der Geschichte gelandet sei und die Welt sich nicht länger von den gefälschten Werten falscher Demokratien täuschen lasse. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Auf den indisch-britischen Buchautor Salman Rushdie ist vor kurzem bei einer Lesung ein Attentat verübt worden. Über die Hintergründe sprachen wir mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, danke schön. Herr Dr. Özoguz, auf den indischstämmigen britischen Buchautor Salman Rushdie ist vor kurzem bei einer Lesung in West New York ein Angriff, ein Attentat verübt worden. Der ist dabei schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist gefasst und man weiß so einiges über ihn. Aber die Frage, die sich jetzt in der Öffentlichkeit, in den vor allem westlichen Medien verbreitet, ist, dass möglicherweise dieses Attentat eine Folge der Fatwa von dem Gründer der Islamischen Republik Iran sein. Dazu würde ich gerne mal Ihre Meinung hören.
Das Thema Salman Rushdie, der ja als Ahmed Salman Rushdie geboren wurde und dann später im Verlauf seines Lebens ganz öffentlich den Islam abgelegt hat, ist ein in meinen Augen sehr, sehr komplexes Thema. Und es ist ja inzwischen bekannt, ich habe 1989, das heißt einige Monate nach der Fatwa, damals noch unter einem Pseudonym, mein Pseudonym war damals Abu Hussein, mein allererstes Buch geschrieben. Das hieß Meinungsfreiheit oder Massenbeleidigung. Das Buch ist inzwischen ausverkauft. Es ist herausgekommen von einem damaligen, ja, vielleicht dem größten damaligen österreichischen Schulverlag. Ja. Und dazu muss man sagen, die Leiterin dieses Verlages, Frau Glotz-Hagleitner, Gott habe sie selig, hatte solche Bücher bis dahin überhaupt nicht rausgebracht. Aber als sie dann mein Manuskript gelesen hat, hat sie mich extra nach Österreich eingeladen. Ich durfte sie dort besuchen und sie hat mir dann deutlich gemacht, dass sie als überzeugte Christin den Inhalt des Buches genauso vertritt. Und damals ist das Buch dann rausgekommen. Die Fatwa war, wenn wir uns erinnern, 1988, 1989 ist dieses Buch rausgekommen und 1989 hat sich dann auch Imam Khomeini von dieser Welt verabschiedet. Das Ganze, also die Fatwa liegt 24 Jahre, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, 34 Jahre zurück. Und ein Problem dieses langen Zeitraums besteht darin, dass der Inhalt des Buches, die satanischen Verse, darum ging es, bis heute, anders kann man das nicht ausdrücken, in der westlichen Welt nie sachlich thematisiert wurde. Man hat sich immer auf die Fatwa zurückgezogen und ist nie auf die eigentlichen Umstände eingegangen. Man ist nie auf das Buch eingegangen. Lassen Sie mich deswegen heute mal ein bisschen länger ausholen. Als das Buch damals rauskam, war es ja nicht Imam Khomeini, der als erster davon mitbekommen hat, sondern es waren die Muslime in Indien und Pakistan, logischerweise, weil es sich ja um einen indisch-pakistanischen Autor handelte, der in Englisch publiziert hat und das Buch wurde ja auch in Indien und Pakistan verbreitet. Es gab Massendemonstrationen dort und während der Demonstrationen haben die Sicherheitskräfte auf die Demonstranten mit scharfer Munition geschossen. Es gab Dutzende Tote unter den Demonstranten und es gab einen Aufruhr ohnegleichen. Erst ein halbes Jahr später kam dann die sogenannte Fatwa Imam Khomeinis. Ich sage sogenannte Fatwa, weil der Begriff Fatwa wird in der westlichen Welt immer völlig missverstanden. Fatwa ist jetzt nicht immer verbunden damit, dass irgendein Todesurteil ausgesprochen wird oder etwas Ähnliches, sondern Fatwa heißt eigentlich nichts anderes als religionsrechtliches Urteil. Und in diesem Fall war das eben von der Person Imam Khomeinis. Das wurde von einigen anderen Rechtsgelehrten geteilt, andere haben es nicht geteilt. Es war ein religionsrechtliches Gutachten. Und das habe ich detailliert im Buch beschrieben und er sprach dann eben diesem Autor ein Todesurteil, anders kann man das nicht ausdrücken, aus. Und die Folge war, und das ist vielleicht ein ganz entscheidender Aspekt, dass in der Folgezeit Rushdie privat geschützt wurde, natürlich unter sofortiger Leibwache, und in einen geheimen Ort gebracht wurde und so weiter und so fort. Das heißt, er selbst war geschützt. Aber, was vielleicht noch viel wichtiger ist, danach ist kein einziger Mensch mehr gestorben. Es gab zwar später noch einige Mordanschläge gegen Übersetzer des Buches, wobei aber völlig unklar ist, ob das überhaupt im Zusammenhang mit dem Buch stand oder nicht. Jedenfalls nachweislich nach dem Todesurteil gab es keinen einzigen Fall einer Tötung, die in diesem Zusammenhang bewiesen werden konnte, ganz anders als vor der Fatwa, als Dutzende unschuldiger Menschen getötet worden sind. Insofern die Folge dieser Fatwa war auch aus westlicher Sicht eigentlich eher ein zu begrüßendes Ereignis. Ein zweiter Aspekt wurde in der westlichen Welt überhaupt nie, wirklich bis heute nie aufgearbeitet, nämlich der Inhalt dieses Buches. Der Inhalt des Buches ist eine übelste, also noch übler kann ich es mir gar nicht vorstellen, übelste Verleumdung und Beschimpfung des Islam, der Muslime, aller Propheten, auch der jüdischen Propheten, auch der christlichen Propheten. Prophet Abraham, Prophet Moses kommen übelst hinweg. Die Frauen des Propheten werden Entschuldigen Sie bitte, liebe Hörer, dass ich das hier so klar ausdrücke, aber es muss einfach mal gesagt werden, Sie werden als Prostituierte dargestellt, die umkreisenden Pilger der Kaaba werden als Schlange dargestellt, die Schlange steht zu einem Bordell und vieles andere mehr. Ich will jetzt wirklich nicht auf diese ekeligen Einzelheiten eingehen, die meiner Meinung nach nicht nur die Volksverhetzung, sondern auch in allen Ländern, nicht nur in Deutschland, mehrere Straftatbestände erfüllen. Aber darauf ist man nie eingegangen und so ist das Buch dann auch nach und nach in Vergessenheit geraten. Und Salman Rushdie lebte in New York. Er hat selber mehrere Interviews gegeben, dass sein Leben sich schon längst wieder normalisiert hat, dass er schon lange nicht mehr unter keine Leibwächter mehr hat und keinen besonderen Schutz mehr genießt und auch gar nicht genießen will. Man sieht ihn, wie er völlig unbeschwert auf New Yorker Straßen herumläuft. Er hatte, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber bestimmt Dutzende von Lesungen gehabt, die völlig unproblematisch abgelaufen sind. Und nun ist tatsächlich dieser Anschlag erfolgt. Wir wissen eigentlich fast gar nichts von diesem Attentäter, außer dass er einen muslimischen Namen hat. Aber sonst wissen wir wirklich nichts von ihm und er äußert sich auch nicht zu seinen Motiven. Und interessanterweise schreiben dann auch die Medien, dass es unklar ist, was die Motive sind. Insofern können wir hier wirklich selber nur spekulieren. Und zum Spekulieren gibt es einen Aspekt, den wir wirklich berücksichtigen müssen. Und dieser Aspekt ist der Zeitpunkt. Wenn man sich einfach mal anschaut, dass Rushdie nun schon seit Jahren völlig unbehelligt in New York lebt und völlig unproblematisch dort auftritt und nie es auch nur den Ansatz eines Problems gab, dann fällt der Zeitpunkt dieses Anschlags auf. Und der Zeitpunkt ist genau dann, als die Atomverhandlungen der Islamischen Republik Iran mit den Europäern scheinbar einem positiven Ende entgegengingen. Auch hier muss ich ganz kurz ausholen. Die USA hatten ja das Atomabkommen mit der Islamischen Republik Iran gekündigt. Die Europäer haben sich an ihre eigenen Verpflichtungen nicht gehalten. Daraufhin hat dann die Islamische Republik Iran erstmal jahrelang Geduld gezeigt und dann sich Stück für Stück zurückgezogen. Das hat den Europäern wiederum nicht gefallen. Sie wollten das irgendwie wieder retten. Und dann hing das Ganze daran, dass die Pasdaran, das heißt die Revolutionswächter in der Islamischen Republik Iran, auf der Terrorliste der USA stehen. Und das wollte die Islamische Republik Iran auf keinen Fall weiter akzeptieren, weil das ja auch eine Sanktion war, die die USA in diesem Zusammenhang erlassen hat. Die Europäer sollen, und so hatten es die Medien gemeldet, angeblich diesbezüglich eine sehr konstruktive Kompromisslösung erarbeitet haben, sodass inzwischen der fertige Vertragsentwurf sowohl in den Iran als auch in die europäischen Städte gesandt worden war. Das heißt, die Verhandlungen waren inzwischen abgeschlossen und genau in diesem Moment erfolgt dann dieses Attentat. Jetzt könnte man sagen, na gut, war ein ungünstiger Zufall. Das hätte man denken können, wenn kein einziger Regierungschef oder kein einziger Mann aus der zweiten Reihe das in den Zusammenhang mit den Atomverhandlungen gebracht hätte. Aber interessanterweise haben wir nun gerade aus Kanada und aus einigen anderen Ländern gehört, man solle doch das zum Anlass nehmen, die Islamische Republik Iran weiter zu sanktionieren. Diese Aussage war deswegen so erstaunlich, weil es gibt kaum noch irgendeine Möglichkeit, die Islamische Republik Iran zu sanktionieren. Alle möglichen Sanktionen sind schon erlassen worden. Das heißt, die Europäer können gar nicht mehr Sanktionen erlassen. Die Islamische Republik Iran hat sich längst umorientiert, zusammen mit Russland, China und anderen Ländern neue Achsen gebildet und ist überhaupt nicht mehr abhängig von irgendwelchen Europäern, ob sie die jetzt auf Sanktionslisten stellen oder nicht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in der Islamischen Republik Iran. Das heißt, wenn solch eine Forderung kommt, weitere Sanktionen oder schärfere Sanktionen, Dann dient es also nur einem einzigen Zweck, nämlich diese Atomverhandlungen zu scheitern zu bringen. Und insofern, ich habe nicht mehr Informationen, als die Medien geben. Und in der Islamischen Republik Iran sind diese Medien ja auch behandelt worden. Aber ich möchte es doch zumindest betonen, dass mir der Zeitpunkt dieses Attentates auffällt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen zwei Dörfer aus der Provinz Korkiluye und Bur Ahmad im Westen Irans vorstellen, nämlich die Dörfer Karik und Morin, zwei Ortschaften, die in früheren Zeiten an der achämenidischen Route lagen und daher sehr berühmt waren. Heute zählen sie wegen ihrer schönen Aussichten und Naturlandschaften zu den touristischen Ortschaften der Gegend. Das Dorf Karik, das rundherum von Dena-Gebirge umgeben ist, liegt 15 Kilometer südwestlich von Sisacht bis zur Stadt Yosud, sind es rund 25 Kilometer. Es liegt 1700 Meter über dem Meeresspiegel und hat im Frühling, Sommer und Herbst ein gemäßigtes Klima. Im Winter ist es kalt und trocken. Der Fluss Karik fließt auch durch diese Gemeinde. Die Ortschaft ist eine der ältesten Gemeinden Denas. Schon vor Einwanderung der Arier in Iran lebten dort Menschen. Die alte Route der Achämeniden lag 15 Kilometer vom Dorf entfernt. Die Bewohner von Karik sprechen Lorisch und sie sind schiitische Muslime. Laut letzten durchführten Statistiken im Jahr 2006 leben in dieser Gemeinde 3.882 Personen. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Karik auf Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei. Ein Teil der Einwohner ist im Dienstleistungsbereich und in der Herstellung von Kunsthandwerk tätig. Zu den landwirtschaftlichen Produkten zählen Reis, Weizen, Gerste und Linsen und aus den Obstgärten erntet man Trauben, Pfirsiche, Kirschen und Aprikosen. Es werden auch Milchprodukte wie Milch, Joghurt und getrockneter Quark gewonnen, sowie noch Viehfett. Die Frauen beschäftigen sich mit dem Knüpfen von Teppichen und Kelims und helfen somit ihrer Familie. Das Gebirgsdorf Karik liegt auf einem nicht sehr steilen Abhang und hat eine zentierte Wohnstruktur. Die meisten Häuser sind einstöckig mit dicken Mauern. In der alten Struktur schaffen die Holzhäuser mit ihrer interessanten Architektur und den kleinen Bachlein, die durch die Gassen fließen, ein einzigartiges Bild. Die alten Häuser sind aus Holz, Lehm und Rotziegeln gebaut worden, wobei man allerdings bei den neuen Bauten moderne Baumaterialien wie Stahlträger, Zement und Ziegel verwendet. Jedes Haus hat ein Lager für Getreide, Futter und Brennholz. Es besteht aus Zimmer und Wohnzimmer, Küche, WC und Bad sowie einer Terrasse und dem Stall für das Vieh. Das Holz, die einzige Brennstoffquelle ist, gibt es ein eigenes Lager für Brennholz. Das Dorf Kalik hat sehr viele touristische Gelegenheiten. Das gute Klima in dieser Ortschaft, das auf seine Lage in den Tälern zurückzuführen ist, und die gute Erreichbarkeit von Sisacht führen viele Reisende in dieses Dorf. Besonders auch deshalb, weil man von hier aus den Dena-Gipfel erklicken kann. In den ersten Monaten des Jahres kommen viele Touristen zu dem Fluss, denn dort gibt es viele Bäume, Weintraubengärten und Reisfelder sowie kleine Bäche und auch ein Fischzuchtbecken. Die schöne grüne Aussicht und die vielen Eichen machen aus dieser Gegend eine attraktive Landschaft. Als weitere Attraktionen kann man auf die Wanderung der Nomaden in der Provinz von ihrem Winterquartier zu den Sommerquartieren hinweisen. Zu den religiösen Anziehungsorten zählen Imam Sadeh Asrar, Imam Sadeh Isaac, Imam Sadeh Ali und Shah Nematullah. Die meisten Bewohner von Karek tragen lorisch-bachtiarische Trachten. Die Mädchen des Dorfes ziehen bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Festen schöne und bunte Kleider an. Man erreicht das Dorf durch eine asphaltierte Straße von Yosud und Sisacht aus.
Das Dorf Marin ist eines der vielen Dörfer aus der Provinz Kohkiluye und Boir Ahmad. Es liegt 36 Kilometer nördlich der Stadt Gachsaran und 198 Kilometer südöstlich von Yasuj in einer Höhe von 1080 Meter über dem Meeresspiegel. Im Norden dieser Gemeinde erhebt sich der Berg Wali Ganj und im Südwesten der Berg Kardi. Der Fluss Shah Bahram fließt vom Nordosten durch das Dorf. Das Klima ist in der Ortschaft im Frühling und im Herbst angenehm, im Sommer jedoch relativ warm und im Winter kalt und trocken. Die Bewohner von Marin sprechen Lurisch und sie sind schiitische Muslime. Die Schuschroute, die in der achämenidischen Zeit Richtung Persepolis und Bishapur führte, lag 7 Kilometer entfernt von dieser Gemeinde. Das Einkommen der Dorfbewohner von Marin beruht auf Landwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei und dem Dienstleistungsbereich, aber auch auf dem Kunsthandwerk. Ein Teil der Einwohner sind traditionelle Hirte oder Viehzüchter. Sie ziehen Ende April in ihre Winterquartiere und kommen Ende September wieder in die Sommerquartiere zurück. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen, Gerste und Gemüse. Von den Obstgärten erntet man Granatäpfel und Zitronen. Da in diesem Dorf Viehzucht betrieben wird, gibt es auch sehr viel Fleisch, Milchprodukte wie Joghurt, Butter, getrockneten Quark, Ayran und auch Viehfett. Die Frauen und Mädchen von Marin stellen neben ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch Handarbeits wie Kilims, kleine Teppiche und Jojims her. Thank you. Das Dorf Marin befindet sich auf einem nicht sehr steilen Berghang und hat eine zentrierte Wohnstruktur. Die Häuser haben flache Dächer, Balkons, kleine Fenster und dicke Wände. Die Mauern sind oft mit Stroh und Lehm bedeckt. Die meisten Bauten liegen südlich und sind aus Stein, Ziegel, Lehm, Rotziegel und Holzbalken errichtet worden. Die Gassen sind breit und gut begehbar. Das Dorf wird jährlich wegen seines guten Klimas und der schönen Aussicht von vielen Besuchern und Naturliebhabern besucht. Die hohen Wälder sind im Frühling und im Sommer gute Orte, um sich erholen zu können. Auch die Gegend nahe des Sees Koh Sar zählt zu den touristischen Attraktionen von Marin. Der See hinter dem Staudamm, der 17 Kilometer von Marin entfernt ist, ist ein passender Ort für verschiedene Wassersportarten. In der Region gedeihen vielfältige Heilpflanzen wie Tragant, Buritsch und Stiefmütterchen. Auch diverse Tiere und Vögel sind dort zu sehen, so zum Beispiel Wölfe, Füchse, Hasen, Gämsen, Wildschweine, Falken und Rebhühner. Da in Gachsoran die Temperaturen im Sommer oft bis zu 40 Grad ansteigen, sind die kühlen Bächlein und die schönen grünen Gärten in dieser Gegend gute Erholungsgebiete. Um in das Dorf Marin gelangen zu können, muss man über eine asphaltierte Strecke von Gachsoran losfahren.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel US Biological Labs. Weiterhin guten Empfang.
Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat erneute Bedenken hinsichtlich der vom Pentagon finanzierten biologischen Labore in der Ukraine geweckt. Im März sagte Igor Konaschenkov, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, im Verlauf der speziellen Militäroperation wurden Beweise für Kiews hastige Maßnahmen zur Verschleierung jeglicher Spuren der Finanzierung des militärischen biologischen Programms durch das US-Verteidigungsministerium in der Ukraine aufgedeckt. Moskau sagte, die Labore seien nach der Operation Russlands am 24. Februar angewiesen worden, gefährliche Krankheitserreger hastig zu zerstören. Wassily Nebenzia, Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen. Auf dem Territorium der Ukraine gab es ein Netzwerk, das aus mindestens 30 biologischen Laboratorien bestand, in denen sehr gefährliche biologische Experimente durchgeführt wurden, um die pathogenen Eigenschaften von Pest, Milzbrand, Tularemie, Cholera und anderer tödlicher Krankheiten mit synthetischer Biologie zu stärken. Wie vorherzusehen war, hat das Weiße Haus offiziell bestritten, dass solche Labore von Amerikanern betrieben werden. Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums. Um es ganz klar zu sagen, die Vereinigten Staaten besitzen oder betreiben keine biologischen Labore in der Ukraine. Punkt. Genau wie wir es in Ländern auf der ganzen Welt getan haben, haben Experten die Ukraine bei Fragen der Laborsicherheit unterstützt. Das ist der Umfang der Aktivität. Dann twitterte die ehemalige demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard, dass die Existenz von mehr als 25 von den USA finanzierten Biolabore in der Ukraine eine unbestreitbare Tatsache sei und die US-Behörden sofort Maßnahmen ergreifen sollten, um diese Einrichtungen zu sichern und eine Katastrophe zu verhindern. Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums. China hat die Äußerungen von Außenminister Sergei Lavrov zur Kenntnis genommen. Biosicherheit betrifft die gemeinsamen Interessen aller Menschen. Die Vereinigten Staaten sind verpflichtet, sich an die Biowaffenkonvention zu halten und Klarstellungen zu den Bedenken der internationalen Gemeinschaft vorzunehmen. Die internationale Gemeinschaft ist seit langem ernsthaft besorgt über die biologischen Militäraktivitäten der Vereinigten Staaten innerhalb und außerhalb ihres Territoriums. Das Problem ist weder, dass die USA Biolabore in nur einem Land, nämlich der Ukraine, haben, noch ist es ein neues Problem, das sich aus der aktuellen Situation ergibt. Mitte April enthüllte Igor Kirillov, Leiter der Abteilung für Strahlenschutz, chemische und biologische Verteidigung der russischen Streitkräfte, einige Details des US-Projekts 3007, einem Überwachungsprojekt zur epidemiologischen und ökologischen Lage extrem gefährlicher wasserbedingter Krankheiten in der Ukraine. Klar steht, dass die Vereinigten Staaten seit 2005 ungefähr 200 Millionen US-Dollar in die Ukraine investiert haben, um Dutzende von ukrainischen Laboratorien, Gesundheitseinrichtungen und Diagnosestellen zu unterstützen, wobei sie das Risiko eines Sickerns eingingen. Igor Nikulin, ehemaliges Mitglied der UN-Kommission für biologische und chemische Waffen. In diesen Laboratorien gab es viele Unfälle. 2009 verbreitete sich in Ternopil, Ukraine, eine Lungenentzündung, bei dem 450 Menschen ums Leben kamen. Die ukrainische Regierung führte eine Untersuchung durch, die ergab, dass die Extrakte aus diesen Laboratorien in Kindergärten vorhanden waren und dass auch Kinder erkrankten. Damals schlossen die Amerikaner ihre Labore, was ihnen direkt bewies, dass sie mit der Lungenentzündungsepidemie in Verbindung standen. Ich möchte auch eine andere wichtige Information erwähnen. Diese Labore sind privat. Sie sind private Auftragnehmer des Pentagon, aber sie haben Diplomatenpässe. Sie sind amerikanische Angestellte. In den Laboren der Biosicherheitsstufe 3 und 4 gibt es einige Räume, die nur Amerikaner betreten dürfen. Nur Amerikaner dürfen die offenen Bereiche, in denen Experimente durchgeführt werden, und die geschlossenen Bereiche betreten, was bedeutet, dass sie unterschiedliche Zugriffsrechte auf die Ausrüstung und Materialien haben. Die USA haben auch ein großes Biolabor in Georgien namens Richard Lugar Zentrum. Noch vor wenigen Jahren wurde Georgien auf mysteriöse Weise von Krankheitsausbrüchen heimgesucht, bei denen Vieh getötet und Menschenleben gefährdet wurden. Igor Georgadze, ehemaliger georgischer Minister für Staatssicherheit. Als wir einen Teil dieser Dokumente durchsahen, es gibt Hunderte und Tausende von Seiten, die mir von meinen georgischen Freunden übergeben wurden, haben wir herausgefunden, dass Biologen der US-Militär-Medizineinheit in Georgien und private Auftragnehmer, die einen Bundesvertrag mit der Defense Threat Reduction Agency abgeschlossen haben, im Labor von Richard Lugar wirklich geheime Experimente an georgischen Staatsangehörigen durchgeführt haben könnten. Einige dieser Experimente haben zu tödlichen Fällen unter meinen Landsleuten geführt. Ich habe die Liste derer, die gestorben sind. 30 Menschen, die unter Hepatitis-C-Behandlung im Lugar-Labor waren. Ich möchte hervorheben, dass diese Informationen für Dezember 2015 gelten. 24 von 30 Personen starben laut dieser Liste am selben Tag. Im April 2016 starben 30 Personen. Im August 2016 starben 13 Personen. Die Todesursache ist in diesen Dokumenten als unbekannt aufgeführt. Eurasia Review berichtete, dass das Lugar-Zentrum 2014 mit einer speziellen Anlage zur Zucht von Insekten ausgestattet wurde, um den Start des Sandmückenprojekts in Georgien und im Kaukasus zu ermöglichen. Russische Experten schließen die Möglichkeit des Einsatzes einer Stinkwanze durch das US-Militär als biologische Waffe nicht aus. Vor einigen Jahren wurden Mücken mit dem Zika-Virus in Russland und Südossetien gesichtet, die menschliche und tierische Grippe verursachten. US-Biolabore in Ländern wie Südkorea haben bei den Einheimischen ernsthafte Bedenken ausgelöst. Ich weiß, dass es einen großen Stärkeunterschied zwischen Südkorea und den USA gibt, aber ich denke, dieser Vorfall zeigt das noch deutlicher. Diese Milzbrandexperimente enthüllen die Tatsache, dass es viele unbekannte Vorfälle wie diesen geben könnte. Je tiefer wir hineintauchen, desto mehr können wir sehen, wie schwach Südkorea ist. Wir können Amerikas Arroganz daran erkennen, dass sie die koreanischen Gesetze nicht einhalten. Unter dem Namen der koreanisch-amerikanischen Allianz ignorieren die USA die Gesundheit und Sicherheit der Koreaner. Um diese Beziehung zu ändern, sollten wir untersuchen, warum das US-Militär hier ist, nämlich die potenzielle Bedrohung durch nordkoreanische Raketen und Atomwaffen. Der einzige Weg, solche potenziellen Bedrohungen loszuwerden, ist ein Friedensvertrag. Seit Jahren warnen Moskau und Peking vor der Verbreitung solcher Biolabore und argumentieren, dass die biologischen Aktivitäten des US-Militärministeriums in der Nähe ihrer Grenzen eine ernsthafte Bedrohung für ihre Sicherheit darstellen. Die USA haben 4 Jahrzehnte lang versucht, die Biowaffenkonvention daran zu hindern, einen Kontrollmechanismus einzurichten. Von den 182 Unterzeichnern der Konvention sind die USA die einzigen, die sich 2001 aus den Verhandlungen über einen solchen Mechanismus zurückgezogen haben. Li Shijiang, Vizepräsident der chinesischen Vereinigung für Rüstungskontrolle und Abrüstung. Als die USA im Juli 2001 plötzlich verkündeten, Verhandlungen über das Protokoll abzulehnen, hatten wir alle das Gefühl, dass 7 Jahre Arbeit umsonst waren. Die formellen Verhandlungen hatten 1995 begonnen. Wir haben in der Endphase mehr als 200 Seiten vorbereitet und detaillierte Bestimmungen über die maximale Menge an Ertrags festgelegt, die akzeptabel wäre, um eine Verifizierung zu erhalten. Am Ende sagte der Chefunterhändler der USA, wenn wir dem bestehenden Entwurf des Verifizierungsprotokolls folgen, müssen Tausende von Einrichtungen und sogar bis zu 10.000 Einrichtungen in den USA von der Konvention verifiziert werden, was für die USA nicht akzeptabel ist. Tatsache ist, dass Washington und seine vielen Behörden und Institutionen viele Jahrzehnte lang intensive Forschungen zur biologischen Kriegsführung betrieben haben, die sich in vielen Fällen stark auf rassenspezifische Krankheitserreger konzentrierten. 1981 hatte die CIA mit Hilfe des US-Militärs eine Operation gegen Kuba gestartet, indem sie einen Stamm des Dengue-Fiebers, auch bekannt als hämorrhagisches Fieber, auslöste, an dem sich mehr als 273.000 Menschen ansteckten, von denen 158, darunter 101 Kinder, getötet wurden. Im jüngsten Fall wurde der Affenpocken-Erregerstamm laut WHO aus Nigeria importiert, wo die USA ihre biologische Infrastruktur stationiert haben. Igor Kirillov, der Verantwortliche für die russische ABC-Abwehr, sagte dazu, das Fehlen an angemessenen Kontrolle und die Verletzung der Biosicherheitsanforderungen in den USA könnten zur Verwendung dieses Erregers für terroristische Zwecke führen. Zwischen 2014 und 2021 wurden wiederholt vermisste Fläschchen mit dem Virus in den Laboren der US-Lebensmittel- und Arzneimittelverwaltung des Medizinischen Forschungsinstituts der US-Armee für Infektionskrankheiten in Maryland und des Zentrums für Impfforschung in Pennsylvania gefunden. Die jüngste Enthüllung Russlands über die von den USA finanzierten Biolabore in der Ukraine und anderswo hat weltweit für Aufregung gesorgt. Die internationale Gemeinschaft sollte die Wahrheit hinter diesen geheimen Biolaboren fordern, bevor es zu spät ist.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.